Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Und dazu begrüßt sie, wie gewohnt, Susanne El-Kassar im Studio, heute mit zwei Musikkritikerinnen an meiner Seite. Wir wollen zu dritt über insgesamt 6 aktuelle Klassikalben diskutieren, erfahren, wie die andere hört und wahrnimmt und an welchen Maßstäben eigentlich gemessen wird. Hallo Eleonore Bühning und Elisabeth Hahn, schön, dass ihr dabei seid.
Wir freuen uns auch.
Ja, vielen Dank.
Für Elisabeth Hahn ist es eine Premiere in dieser Runde. Du bist regelmäßig im Deutschlandfunk Kultur zu hören als Moderatorin und Autorin. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier mitmachst. Du nimmst heute einmal den Platz von Björn Woll ein. Danke dir dafür.
Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Die Regeln in Kürze. Im Anspiel darf jede von uns ein Highlight aus den aktuellen Veröffentlichungen einbringen und ein Album, das Fragen aufwirft. Bei welchen CDs es unter uns knirscht, das wissen wir vorher nie so genau. Das ist gerade der Reiz daran. Schauen wir mal. Wir starten mit den Highlights und mit dem Vorschlag von Elisabeth. Es ist das neue Album der Pianistin Ragnar Schirmer. Sie widmet sich darauf der blinden Klaviervirtuosin und Komponistin Maria Theresia Paradis, einer Zeitgenossin von Mozart. Als ersten Eindruck aus dem Album hören wir aus Haydns Klavierkonzert einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Es spielt Ragnar Schirmer an einem Hammerflügel und sie wird begleitet von der Hofkapelle München unter Rüdiger Lotter.
Ja, warum Haydn auf diesem Porträtalbum von Maria Theresia Paradis? Weil er ja im Haus von Paradis offenbar ein- und ausgegangen ist. Und es ist nicht so ganz klar, also wer dieses Klavierkonzert Nummer 4 uraufgeführt hat, wahrscheinlich Paradis. Die Quellen sagen da, haben da unterschiedliche Aussagen. Was ein Album oder was dieses Album für mich zu einem persönlichen Highlight macht, sicherlich ist das immer ganz subjektiv. Für mich ist es ganz wichtig als Kritikerin, dass ich erstmal Neues kennenlerne, neue Zusammenhänge kennenlerne und ja, ein gutes Konzeptalbum vorfinde. Und das ist alles hier der Fall. Ich bin danach sofort zur Bibliothek gegangen und habe mir ein Buch über Maria Theresia Paradis ausgeliehen, weil mich das total fasziniert hat. Ich habe ihren Namen vorher nur gehört und habe hier das erste Mal das Gefühl, ich lerne sie wirklich als Komponistin, als Zeitgenossin von Mozart, von Haydn kennen. Neben dem Klavierkonzert von Haydn haben wir auch ein Klavierkonzert von Mozart, was sie möglicherweise auch uraufgeführt hat, was er ihr wahrscheinlich gewidmet hat. Und also wir lernen Maria Theresia Paradis mit ihrem ganzen Umfeld auf dieser CD kennen, auch ihre Komposition. Das finde ich wirklich sehr gelungen, das gefällt mir sehr gut. Und was wir hier auch noch kennenlernen, ist einfach die der Klavierbau dieser Zeit. Ragnar Schirmer spielt hier auf zwei unterschiedlichen Flügeln. Gerade haben wir den Haydn auf einem Anton-Walter-Flügel aus dem Ende des 18. Jahrhunderts gehört. Wir hören aber auch noch einen anderen Flügel, der hier wirklich für mich eine große Überraschung war, nämlich ein Hammerflügel von Josef Böhm von ca. 1821. Und auf diesem Flügel spielt Ragnar Schirmer auch die Klavierfantasie in G-Dur. Ich möchte gerne einen kleinen Ausschnitt daraus mal zeigen. Also dieses Album ist wirklich voller Überraschungen. Das ist ein Flügel, der einzige Flügel, wahrscheinlich Hammerflügel, der über ein Orgelregister verfügt. Außerdem auch noch über einen Fagottzug und einen Janitscharenzug. Also man hört dieses Album, so ging es mir. Und man wird immer wieder überrascht und muss irgendwie schmunzeln. Manchmal denkt man sich, aha, okay, klingt ein bisschen schräg, ein bisschen komisch, aber es macht irgendwie Spaß und Freude, dieses Album zu hören, auch Ragnar Schirmer zu hören, die immer sehr all in geht irgendwie in dieser Aufnahme, weniger vielleicht elegant, aber mir gefällt es sehr gut, wie mit welcher Energie hier musiziert wird, auch bei den mit der Orchesterbegleitung, mit der Münchner Hofkapelle, Rüdiger Lotter als Dirigent. Ich finde das ein sehr gelungenes Album.
Eleonore, fang du mal an.
Ja, also ein großer Spaß ist das schon mit diesem Orgelinstrument. Kurios, schön kann ich das nicht finden, muss ich sagen. Aber ich muss gestehen, ich liebe Ragnar Schirmer. Sie ist eine ganz wunderbare Pianistin, sehr virtuos. Sie ist authentisch, sie ist eigensinnig und sie hat ihren ganz eigenen Weg der Musikvermittlung gewählt, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab, muss man sagen. Also sie macht seit schon immer musikhistorisch fundierte Konzeptalben, das ist ja auch so eins. Alben mit tieferer Bedeutung im Sinne von Aufklärung. Sie klärt auf. Sich jetzt mit Maria Theresia Paradis zu befassen, die ist ja so eine Art Wanderpokal in der Frauenmusikforschung schon seit vielen Jahren und immer eine Gratwanderung ein bisschen. Sie war eine Frau und sie war blind. Sie ist eine Romangestalt, eine Filmgestalt, eine Zirkusattraktion war sie zu Lebzeiten. Und Ragnar Schirmer selbst spricht von der virtuosen Karriere dieser blinden Pianistin als einer Freakshow. Und das wiederum, finde ich, spricht für Schirmer und auch ihren Zugriff auf dieses Phänomen. Das drückt sich auf dieser CD, die du ausgesucht hast, Elisabeth, ganz wunderbar aus. Auch Lotter und die Hofkapelle, die spielen mit viel Power, mit leichtem Silberblick, charmant. Ich habe zwei winzige Einwände, die möchte ich auch noch schnell loswerden. Erstens, das Album müsste eigentlich anders heißen. Es sind ja nur zwei Stücke von der Paradis drauf. Hauptinhalt sind die beiden großen und sattsam bekannten Klavierkonzerte.
Aber die haben ja den Bezug zu ihr.
Aber sie hat 60 Konzerte im Repertoire gehabt auf ihrer großen Konzertreise. Da waren Koscheluch dabei, da war Richter dabei. Da ist viel unbekanntes Repertoire. Wenn man das schon macht, dann hätte man das auch anders machen können.
Oder noch schöner, wenn ich da reingrätschen darf. Ich habe dann geguckt, es gibt auf dem Papier zwei Klavierkonzerte von ihr. Ne? Das wäre natürlich der Trumpf, aber die gibt es dann eben doch nicht mehr. Die sind verschollen.
Das ist das Furchtbare. Es gibt so wenig von ihr und viel Gerüchte über sie. Mhm. Also man sagt immer, ist nicht gesichert, dann stimmt es meistens nicht und erfundene Dinge. Ne? Der zweite Einwand bezieht sich auf die Pseudoräumlichkeit, also die Aufnahmetechnik hier.
Ja.
Ich finde, das klingt inszeniert. Das ist nicht bei allen Schirmeraufnahmen so, aber bei allen der Hofkapelle in München. So eine falsche Künstlichkeit im Klangbild. Also das hört sich so an, als hätte säße das Mikro direkt im Flügel drin und als wäre jede einzelne Stimme im Orchester einzeln aufgenommen und hinterher zusammen montiert, wie man Kompott macht irgendwie so. Und das ist nicht transparent und das finde ich nicht schön.
Das stimmt. Nur ganz kurz auf diesen Punkt einzugehen, das ist mir auch aufgefallen, auch spätestens dann, auch wenn dieser Janitscharenzug dazukommt, das wird sehr, sehr polterig und irgendwie, es ist nicht so richtig gut ausbalanciert, aber ich würde da ein Auge zudrücken trotzdem.
Aber der Einwand zum Orchesterklang, der ist definitiv einer. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass das Orchester so separat aufgenommen wurde, sondern eher, mir fehlt da die Nähe. Also man ist nah am Hammerflügel dran, aber das Orchester klingt so weit weg und sogar auch bei dieser Ouvertüre, wo man das Orchester alleine hört. Ich möchte noch einen Gedanken teilen und gerne eure Meinung dazu wissen, denn wir haben darüber gesprochen in dieser Fantasie, das ist sehr skurril, die Klangwelt, die dieser Hammerflügel aufmacht mit dem Orgelzug, hat man noch nie gehört. Das ist aber ein Instrument, von dem wir eigentlich vermuten, dass es ja gar nicht von Paradis benutzt worden ist. Also es ist noch trifft noch gerade so knapp ihre Lebenszeit. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendwie damit in Berührung gekommen ist oder damit aufgetreten ist und auch diese Fantasie damit gespielt hat. Also wir bewegen uns in der historisch informierten Aufführungspraxis und dann aber kommt so ein bisschen so ein Pippi-Langstrumpf-Moment dazu. Ich mache mir dann doch die Welt, wie sie mir gefällt, damit die Fantasie vielleicht noch ein bisschen aufgepimpt werden kann.
Das ist Ragnar Schirmer, die den Spaß daran hat. So sieht's aus.
Es geht ja auch so ein bisschen darum, in dieser Aufnahme zu zeigen, der Klavierbau in dieser Zeit war einfach sehr lebendig. Das habe ich durch diese Aufnahme auch nochmal einfach gemerkt, ne, was da alles war und wie unglaublich bunt das war und wie einfallsreich. Und sie hatte ja auch durchaus Connections, ne, mit dem Klavierbau in Wien und so weiter. Also ich finde das legitim, da auch ein bisschen was dazu zu fantasieren in dieser Fantasie.
Dann kommen wir zum nächsten Highlight. Das bringt Eleonore Bühning ein. Es ist ein Album von der Altistin Lucille Richardot und der Pianistin Anne de Fornell. Sie widmen sich Liedern von Lisa Lehmann. Und wir hören das Lied If No One Ever Marries Me aus The Daisy Chain.
If no one ever marries me, and I don't see why they should. For Nurse says I'm not pretty, and I'm seldom very good. If no one ever marries me, I shan't mind very much. I shall buy a squirrel in a cage and a little rabbit hutch. I shall have a cottage near a wood and a pony all my own and a little lamb quite clean and tame that I can take to town. And when I'm getting really old at 28 or 9, I shall buy a little orphan girl and bring her up as mine. If no one ever marries me, and I don't see why there
Wenn Lucille Richardot singt, dann geht die Sonne auf. Also allein dieses Glissando eben auf dem Spitzenton hoch, so selbstverständlich, so leise zurückgenommen, lupenklar, schlicht, das ist ja schon irgendwie meisterhaft, also eine Umarmung wert. Was man allerdings hier in diesem Musical-Song nicht hören kann, das ist der Riesenambitus, über den diese Ausnahmestimme verfügt. Richardot ist eine gefeierte Barock-Opern-Diva. Sie kann singen wie ein Mann im Bass, wie ein Counter in der Mittellage, wie ein Koloratursopran in der hohen Lage. Und sie ist sehr witzig, im Sinne von gewitzt. Das immerhin kann man in diesem Beispiel, was ich hier ausgewählt habe, sehr gut hören. Hier singt sie nun Lied, romantisches Lied, spätromantisches Lied und das kann sie auch sehr gut. Lisa Lehmann, diese höhere Tochter aus Künstlerkreisen, die Komponistin, die weiß sich wirklich souverän auszudrücken im spätromantischen Idiom. Damit kommt sie etwa ungefähr 100 Jahre zu spät. Aber es gibt in ihren Liedern, sie hat 300 Lieder insgesamt komponiert oder sogar mehr, das weiß man auch nicht so genau. 24 davon finden sich auf diesem Album jetzt hier fast alle in Ersteinspielung. Und es gibt in diesen Liedern eben, außer dass sie spätromantisch klingen und oder romantisch klingen im Idiom des German Lied von 1850, gibt es aber schon etliche impressionistische Details, die dazu querstehen. Vor allen Dingen im Klavierpart, der wird gespielt von Anne de Fornell, wunderbar. Aber es gibt es auch zu hören in der fantastischen Melodieerfindung. Ich finde diese Lieder außerordentlich und dieses Album eine große Entdeckung. Das Lied eben war sehr emanzipiert, Sie haben es gehört, da singt ein junges Mädchen, ein Kind, singt, wenn mich keiner heiraten will, ich verstehe sowieso nicht, warum jemand das tun sollte, dann kaufe ich mir ein Pony, dann baue ich mir ein Erdhörnchenhaus und wenn ich dann ganz alt bin, 28 Jahre, dann gehe ich ins, hole ich mir ein Waisenkind aus dem Waisenhaus, ein Mädchen und erkläre, das sei meins.
Großartig, genau. Die Musik ist vielleicht ein bisschen hinter der Zeit, so wie du es sagst, aber in den Texten ist sie ja doch sehr in ihrer Zeit und auch sogar in unserer Zeit mit diesem Humor. Das ist noch eine ganz spannende Frau. Nach dem ersten Album jetzt gerade treffen wir hier auf noch eine, über die man gerne mehr wissen möchte und wo man sich, finde ich, sehr darüber freuen kann, dass das ein so aufwendiges Booklet ist, ja, wo Anne de Fornell offensichtlich sehr recherchiert hat, mit ganz viel Liebe das gestaltet hat, auch noch mit Bildern, mit Zitaten, sodass wir ein sehr guten, ersten, also wirklich tiefgründigen Eindruck von Lisa Lehmann bekommen können, der einem dann eben aber doch auch noch Lust auf noch mehr macht und besonders eben diese komischen Opern. Also ich fände es toll, wenn jetzt andere MusikerInnen das aufgreifen würden und gucken, was da noch so von ihr zu heben ist.
Ja, du sprichst das Booklet an. Also das finde ich auch, mal abgesehen von der Musik, die mir, also es ist wirklich eine ganz tolle Entdeckung hier, dieses Album auch für mich. Dieses Label La Boîte à Pépites, das ist ein ganz, also ich finde eines der besten Labels überhaupt momentan. Die geben sich immer total große Mühe, das wirklich aufwendig mit Informationen zu füttern und tolles Design einfach überhaupt auch, also ich
wollte nur dazu sagen, dieses Label La Boîte à Pépites hat sich spezialisiert auf Musik nur von Frauen.
Genau.
Ist das nicht verrückt?
Genau.
Gut, dann kommen wir zum dritten Highlight. Das darf ich in die Runde einbringen in meiner Doppelfunktion. Das ist ein Album mit Streichquartettmusik von Haydn. Das Chiaroscuro-Quartett hat aus Opus 33 die Nummern 4 bis 6 aufgenommen von Haydn und wir hören daraus das Ende des Finalsatzes aus dem 4. Streichquartett Opus 33, ganz klar erkennbar ein Presto. Das ist so witzig, so frech komponiert und gestaltet, dass es mich zumindest beim Hören zum Lächeln, wenn nicht sogar zum Lachen bringt. Haydns Humor hörbar machen, das ist eine Stärke des Chiaroscuro-Quartetts. Seit letztem Jahr besteht dieses Streichquartett aus 4 Frauen. Seit jeher, seit mittlerweile 20 Jahren, steht die ausdrucksstarke, virtuose Alina Ibragimova auf der Pole Position. Der Fokus liegt in Haydns Streichquartetten oft auf ihr. Es ist aber oft genug auch ein Miteinander in wechselnden Pärchen, ein gemeinsames Gestalten. Diese Erzähllust, dieses Spielen mit Risiko, die finden sich in allen Sätzen auf diesem Album. Und diese Mischung macht für mich dieses Quartett zu dem derzeit mit Abstand besten Haydn-Interpreten.
Ja, ja, unbedingt. Also dem ist fast nichts hinzuzufügen. Also ich finde, das Chiaroscuro-Quartett ist was mit Barockbögen, spielt im Barockstil, ist es einzigartig und ja schon seit vielen Jahren. Klanglich transparent, farblich raffiniert, ein Riesenspektrum an Farben und aber auch an Gesten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das ist das Ideal für ein Streichquartett. Alle Stimmen sind absolut gleichberechtigt und trotzdem hast du eine ein Leader. Und der Schluss, den wir eben gehört haben, ist fantastisch. Das ist eine von den fantastischen Schlussbildungen von Haydn in den russischen Quartetten, wo man weiß man nie genau, ist er jetzt zu Ende oder nicht. Und er kommt auch nicht zu Ende, weil die ja formal irgendwie nach vorne gehen. Das geht immer alles nach vorne und ist letztlich auf Ewigkeit angelegt und dann muss Haydn irgendwo die Notbremse ziehen. Und das war eben eine super schöne Pizzicato-Notbremse. Was mir an diesem Album so besonders, was mich da besonders gefrillt hat, und ich bin froh, dass wir heute darüber reden hier, ist, das ist ja so, dass die zweite Geige eine Neubesetzung ist. Mhm. Das ist wirklich irre. Ich meine, 15 Jahre lang hat Pablo Hernán Benedi, alle Aufnahmen, der war immer die zweite Violine neben Alina Ibragimova und auch bei den ersten Haydn, das ist ja eine Haydn-Gesamtaufnahme, die sie hier machen, da gibt es ja schon erste Aufnahmen. Und letzten Sommer im Juli hat er verkündet, er geht und es kam eine neue dazu und im August haben sie diese Aufnahme aufgenommen. Ehrlich gesagt höre ich keinen Unterschied. Mhm. Und das ist so irre, weil diese neue, die heißt Charlotte Salust-Bridoux, Die hat schon selbst 2 Solo-CDs rausgebracht. Die ist als Solistin unterwegs, nicht auch als Kammermusikerin, aber als Solistin und passt sich hier in diesen Quartettklang ein. Also das ist wirklich unglaublich.
Den Eindruck hatte ich auch, das hat mich wirklich begeistert, dieser homogene Klang und trotzdem eben innerlich so, also so viel farbig und mit einem ganz tollen Gespür für Timing, das haben wir gerade in dieser Aufnahme auch gehört. Dieser cremige Klang auch, den dieses Quartett hat, das ist, habe ich so auch noch nicht gehört mit Haydn. Und ich glaube, bei Haydn, zumindest die Aufnahmen, die ich kenne, das wirkt häufig eher behäbig oder gewollt. Also auch diese Überraschungseffekte, diese dynamischen Unterschiede, das ist dann manchmal so, ja, also so gewollt. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Sehr schön. Und es gibt eben ja leider, glaube ich, nicht so viele Aufnahmen mit historischen Instrumenten. Und das ist auf jeden Fall eine Referenzaufnahme.
Genau. Also da haben die wirklich so einen unique Selling Point. Es gibt auch andere Streichquartette, die auf Darmsaiten spielen, aber
ältere
nur
Aufnahmen.
Wenige und auch ältere Aufnahmen, nur wenige, die das dann auch so überzeugend rüberbringen. Ich habe auch den Eindruck, dass ein wesentlicher Baustein zu dieser Art Musik zu machen natürlich in den Köpfen anfängt, aber auch in der Art, wie sie spielen, nämlich die zwei Geigen und die Bratsche stehen im Spielen. Und das wenn man das im Konzert erlebt, da ist dieses Aufmerksamkeitslevel wirklich physisch im Raum spürbar, wie gut die miteinander kommunizieren und aufeinander eingehen und auch diese Freiheit im Stehen sehr genießen.
Ja.
Das waren die Highlights. Jetzt folgen die CDs, bei denen es eventuell Fragezeichen gibt und sie deswegen in diese Runde eingebracht worden sind. Den Anfang darf hier jetzt Eleonore Bühning machen mit Jatte Kock, eine Aufnahme vom Pianisten Pierre-Laurent Aimard. Er hat eine Auswahl aus diesen kleinen Stücken von George Kurtak getroffen für insgesamt 2 CDs. Und wir hören daraus jetzt die Nummer A Sketch Leaf.
Ich habe dieses Stück ausgewählt von dieser Doppel-CD, weil es eines der wenigen ist, die nicht irgendeinem inzwischen verstorbenen Kollegen oder Freund oder der Frau von Georges Kurtak gewidmet ist. Es ist auch keine Bearbeitung, kein Rückblick, keine Botschaft, es ist einfach nur ein Skizzenblatt und dazu die Bemerkung roh. Was ist das? Ist das eine Etüde? Was ist das? Vielleicht kurz zur Entstehung von diesem Werk. Jatte Kock heißt es, Spiele. 1973 sind die ersten entstanden dieser Stücke. Insgesamt sind es jetzt 400 Stück oder so, verteilt auf 10 Bücher. Das 11. ist in Arbeit. Also ein Lebenswerk. Die ersten sind entstanden als Beiträge für einen musikpädagogischen Sammelband der ungarischen Klavierlehrerin Marianne Töke. Aber sehr schnell hat sich herausgestellt, dass diese Arbeit für den Komponisten jedenfalls die Funktion eines Skizzenbuchs hat. Also Einfälle, Anregungen, Versuche. Und dann wurde es glorifiziert von der Kritik und den Fans von George Kurtak, dass es eine Manifestation des Kurtakschen Musikdenkens sei oder sein soll. Wie auch immer, es ist extrem unterschiedlich. Es gibt schwere und leichte Stücke. Es gibt tonmalerische, folkloristische, witzige, so Telefonnummernstücke. Es gibt aber auch poetische Blumenzitatstücke. Und ganz oft ist es so bei Kurtak, dass er eine Idee mehrfach einfach nochmal neu macht oder so. Und es ist ganz schön. Die diskografische Referenzaufnahme ist natürlich die, die Georges Kurtak und Marta Kurtak selbst 1988 für den ungarischen Rundfunk eingespielt haben, 43 Stücke aus dem Buch 1 bis 4. Pierre-Laurent Aimard ist Boulez geschult. Der macht das alles ganz anders. Er kommt vom Ensemble Intercontemporain und er ist von, das beschreibt er im Booklet auch, er ist von sich aus auf Kurtak zugegangen nach dem Tod von Martha Kurtak 2019, um seine Dienste als Pianist anzubieten, so schreibt er im Booklet. Und zusammen haben die beiden, dann Kurtak und Emma, 2 Jahre lang gearbeitet an diesem Album und 81 Stücke hat Emma neu aufgenommen unter Kurtaks Fuchtel. Akribisch super genau, das sind die beiden, alle beide. 3 verschiedene Instrumente spielt der Aimard, darunter das sogenannte Pianino, also das Klavier, ein normales stehendes Klavier, kein Flügel, Hausklavier, was Kurtak selbst spielt. Und das hört sich dann auch wirklich ganz anders an. Ja, und nun ist das Ziel dieser Doppel-CD für Aimard, er möchte Zeugnis ablegen, so oder so muss das definitiv gespielt werden. Konntet ihr dieses Album hintereinander weghören? Ich kann es nicht. Ich werde verrückt.
Ich konnte das Album auch nicht durchhören, tatsächlich. Also ich habe es in Häppchen gemacht. Und ich glaube, gerade dieser Perfektionswille, der wird, glaube ich, auch, also so hatte ich das Gefühl, auch an den Hörer gesetzt. Ja, also allein sich immer wieder auf diese kleinen Minischnipsel auch einzulassen, fordert sehr viel Aufmerksamkeit. Und das andere ist, die Perfektion. Ich meine, Kurtak hat es ja eigentlich selber gesagt, lasst uns die Kinder nachahmen, die sich ohne Hemmung an das Klavier setzen und einfach drauf losspielen. Deswegen heißt es ja Jattekok, ne, Spiele. Das steht aber natürlich total im Gegensatz zu dieser Perfektion, die er selber an seine Interpreten stellt. Der verschleißt ja durchaus auch den einen oder anderen Interpreten. Und Pierre-Laurent Aimard wiederum ist ja selber so sklavisch perfektionistisch. Er möchte nichts veröffentlichen, was nicht seine, also Kurtaks uneingeschränkte Zustimmung gefunden hat, sowohl während der Aufnahmen als auch während der Bearbeitung. Phasen, ja. Und da habe ich mich auch gefragt, was macht das eigentlich mit uns als Musikkritiker? Weil wenn das hier wirklich genau das perfekte Ergebnis sein soll, darf man daran eigentlich noch was rumkritisieren.
Die Frage, die jetzt gerade Elisabeth aufgeworfen hat, ist auch eine, finde ich, die man bei der Aufnahme hat. Also wenn das jetzt von Kurtak beglaubigt ist, wieso lässt es bei uns Wünsche offen. Also ne, das ist so eine gewisse Diskrepanz. Und du hast die anderen Aufnahmen erwähnt, also vor allen Dingen von Kurtak und seiner Frau Eleonore. Auch da bin ich irgendwie ratlos geworden, weil die sind also viel verinnerlichter, viel vorsichtiger und haben eine zum Teil sehr andere Anmutung im Klang. Das hat mich bei der Aufnahme sehr beschäftigt, weil der Klavierton ist hier zumindest bei den Stücken, die mit Flügel aufgenommen wurden, auffallend rund, sehr nah aufgenommen. So nah, dass man Nebengeräusche hört.
Auch Pierre-Laurent Aimard selber sehr
genau,
viel.
Genau, sehr viel. Ja. Und ich frage mich, ob das im Sinne dieser musikalischen Reduktion ist, die Kurtak auf der textlichen Ebene vornimmt. Also ob da nicht Pierre-Laurent Aimard mit seinem ästhetischen Klanganspruch sich vor diese Stücke gesetzt hat.
Ich will jetzt mal auch den Interpreten ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist, ob man es live hört oder als Konserve. Und es funktioniert nicht als Konserve. Diese Stücke sind dafür bestimmt, vor kleinem Publikum gespielt zu werden. Und dann hat auch dieses sich Abarbeiten am jedem einzelnen Ton, so wie Pierre-Laurent Aimard das eben macht. Alles steht unter einem großen Erfolgsdruck irgendwie. Der steht unter Druck und arbeitet. Und nicht alles, was dann hinten rauskommt, ist schön. Aber es ist sympathisch.
Na, oder weil du schön sagst, vielleicht ist auch das Problem gerade, dass es den gewissen Anspruch hat, schön zu sein. Also genau das war das Ding, dass bei denen, ich habe wirklich nur so kursorisch Kurtak und Martha Kurtak angehört und war überrascht davon, wie zum Teil radikal zurückgenommen der Klang ist. Und das finde ich bei Aimard nicht. Es ist eigentlich immer schön. Ein Fragezeichen, bleibt es.
Ja.
Der Gegensatz ist jetzt denkbar krass von George Kurtak, dem Meister der musikalischen Miniatur, zu Esther Abrami, einer Geigerin, die mit kurzen Videoclips auf TikTok berühmt geworden ist. Ihr aktuelles Album heißt schlicht Women. Es ist der Fragezeichen-Vorschlag von Elisabeth Hahn und wir hören als ersten Ausschnitt den March for the Women in einem Arrangement von Esther Abrami, im Original komponiert von Ethel Smyth.
Thank you.
Esther Abrami kann man ja als Klassik-Influencerin bezeichnen. Sie hat auf TikTok 450.000 Follower. Das ist für klassische MusikerInnen wirklich beeindruckend. Und ich vielleicht zuerst mal das Positive. Ich finde es erstmal gut, dass jemand mit dieser Reichweite und auch ihre Prominenz, dass sie die nutzt, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was, müssen wir ja nun mal sagen, trotzdem immer noch nicht ganz überall angekommen ist, nämlich die Musik von Frauen, ja, Komponistinnen. Das finde ich erstmal sehr lobenswert. Sie hat sich damit, so schreibt sie es zumindest, ausführlich beschäftigt. Sie hat sich auch nicht beschränkt, das mit Musik von Clara Schumann und Fanny Hensel abzuservieren, die da gar nicht auf dem Album drauf sind. Sie hat ein Violinkonzert von Ina Boyle auch mit eingespielt. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz hören, bevor ich dann noch ein bisschen weiter dazu erzähle. Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz aus dem Violinkonzert von Ina Boyle. Was mich an diesem Album wirklich nicht überzeugt, ist erstmal die Dramaturgie. Das ist das eine, darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Aber was mich fast schon irre gemacht hat, ist diese sehr grundsätzlich ähnliche Klangfarbe. Man kann sagen, das ist vielleicht so ein bisschen Social Media Hochglanz poliert.
Ein Filter.
Soft Classic fällt mir da ein. Es sind sehr viele Arrangements, obwohl es ja so viele Musik von Komponistinnen gibt, die original für Violine geschrieben wurde. Sie bleibt überwiegend auf diesem Album im elegischen, wenig kantigen, wenig tiefgründigen Ton. Wir haben es gerade ja gehört am Anfang, das erste Klangbeispiel, die Hymne The March of the Women von Ethel Smyth. Ja, eine Hymne der Suffragettenbewegung in Großbritannien. Da geht es ja um die Selbstermächtigung der Frau. Es sprüht vor Kampfgeist dieser Text. Und was wir hören, ist irgendwie alles andere als das. Das ist irgendwie ganz nett, also schön und wenig dramatisch, wenig gefährlich. Es ist einfach, es geht völlig am Geist dieses Stückes vorbei. Und so geht es mir bei ganz vielen anderen Stücken. Was für mich eines der Tiefpunkte, muss ich ganz klar sagen, dieses Albums ist, ist das Arrangement von Ilse Webers Lied Vigala. Das hat mich fast wütend gemacht, weil dieses Lied ist ursprünglich, finde ich, eins der bedeutendsten oder eins der berührendsten Zeugnisse aus der Zeit der des Theresienstadt. Ilse Weber hat es dort komponiert. Die ganze Geschichte darum muss man auch kennen und wissen, wenn man dieses Stück spielt. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das, wie Esther Abrami das hier macht, aufzublasen zu einer sentimentalen Streicherseifenkiste, um danach direkt mit einem Tanzstück weiterzumachen. Also das Konzept hat mich gar nicht überzeugt. Die Musik ist sehr oberflächlich interpretiert und ich freue mich sehr auf eure Meinung.
Ja, das Konzept, an das würde ich auch Fragezeichen machen. Auch sogar an ihre Einleitung von wegen, mir sind nie Frauen begegnet. Also ja. Das wundert mich wirklich, weil da muss sie sehr in einer Bubble unterwegs gewesen sein, weil die Klassikszene ist schon längst weiter. Wir haben jetzt in der Sendung gerade schon über zwei andere Alben gesprochen, die Komponistinnen in den Fokus gesetzt haben und es anders gemacht haben als jetzt Esther Abrami. Also sie ist da hinter der Welle, versucht sich aber draufzusetzen. Man muss ihr zugutehalten, dass immerhin da auch interessante Funde drunter sind. Also das Ina Boyle Violinkonzert, das scheint ja, sie sagt, eine erste professionelle Aufnahme zu sein. Das ist auch eins der, du schüttelst den Kopf?
Nein. Nein, ist es nicht. Das ist nämlich, also das hat mich am meisten geärgert, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es so typisch ist dafür. Das ist eine fette PR-Lüge. Sie schreibt tatsächlich, es steht im Booklet, steht dabei, das sei dies die erste professionelle Aufnahme dieses Violinkonzerts. Es gibt eine Ersteinspielung davon mit Benjamin Baker, dem BBC Orchestra unter Leitung von Ronald Gorb, 2018 beim Label Dutton. Und das kann sich jeder anhören, das kann man auch noch kaufen.
Ich will einen Gedanken dann doch noch pro nennen, erstaunlicherweise. So negativ, offensichtlich negativ, die Punkte sind sowas wie, die setzt sich da auf Emily Pankhurst drauf, die wir vorhin in den O-Tönen hören konnten über die Musik, und benutzt irgendwie eine kämpferische Bewegung, wo Frauen ihr Leben riskiert haben, und zerstäubt darüber Parfüm. Geht gar nicht. Aber ich finde es schon interessant, dass sie einen sehr weiten Blick hat in der Auswahl der Komponistinnen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da Miley Cyrus ihren Weg drauf gefunden hat. Die braucht kein Scheinwerferlicht von Esther Abrami. Aber dass sie zum Beispiel eine japanische Computerspielmusikkomponistin drauf hat, eine brasilianische Komponistin. Also jedenfalls, sie guckt aus Europa raus. Und das ist immerhin ein kleines etwas, was man, finde ich, anmerken kann als ein etwas Positives, neben all dem, was man besser nicht hören sollte. So, wir kommen dann jetzt schon zum sechsten und letzten Album. Nochmal ein Geiger, eine Geige im Fokus. Diesmal ist es Niklas Liepe, und er, würde ich mal sagen, sticht in eine ähnliche Richtung wie Esther Abrami. Ich bin gespannt, wie unsere Diskussion jetzt gleich ausfällt. Das ist das Fragezeichen, das ich in die Diskussion einbringe. Und wir hören zunächst den Anfang des Violinkonzerts E-Moll von Mendelssohn Bartholdy mit Niklas Liepe an der Violine. Und er wird begleitet von der NDR Radiophilharmonie und Josef Bastian. Und danach Mendelssohn Variation, auch nur der Anfang daraus. Das hat sich Florian Christel ausgedacht. Und dann sind es dieselben Beteiligten, die spielen, nur dass Nils Liepe auch noch am Klavier mitmischt. Die Frage ist hier, welches Präsentationsfeld haben junge Musiker und Musikerinnen heute überhaupt noch? Also ich mache ein großes Fass auf, denn sie können nicht einfach nur Mendelssohn Violinkonzert aufnehmen, weil die Labels sagen zu Recht, braucht es das wirklich? Und was macht dann ein umtriebiger Geiger? Er strickt anderes drumherum, kurze Stücke, die anschlussfähig an viel gestreamte Genres sind. Damit ist ein Label wie Sony dann glücklich. Das Ergebnis ist das Album von Niklas Liepe, das um Händel und um Mendelssohn kreist, im Booklet dann aufwartet mit so Sprüchen, wie sie die Schönheitsköniginnen im Film Miss Undercover mit Sandra Bullock von sich geben, also gefühlt Frieden in der Welt. Zitat, das Album will zeigen, dass große Musik nicht an eine Epoche gebunden ist, sondern zeitlos und universell bleibt. Und dann wundert man sich, weil man sich denkt, ja, dann spiel einfach nur die Musik und mach nicht etwas Neues daraus. Denn dass das Violinkonzert von Mendelssohn zeitlos ist, dafür brauche ich nicht die Mendelssohn Variation. Das ist Filmmusik, eine Filmmusiknummer, die mag man mögen, wem das gefällt. Aber ich glaube nicht, dass das dann nach dem Prinzip, wem das gefällt, dem gefällt auch das dann wiederum zum ursprünglichen Violinkonzert führt. Also ich unterstelle mal, dass das die Idee war. Wenn man das mag, dann mag man auch das. Nein, sicher nicht. Also wer diese Florian Christel Mendelssohn Variation hört, der hört dann vielleicht auch diese Händel-Varianten, die da auf dem Album zu finden sind, über die wir sicher auch noch sprechen werden. Bitte, wer möchte
ich stimme von euch? Ich stimme dir absolut zu, was das betrifft. Und ich fühle mich dabei aber auch zugleich ein bisschen erwischt. Ich erkläre das eben. Dieser Niklas Liepe und auch sein Bruder Nils Liepe, das ist ja, und die NDR Radiophilharmonie, das hat ja alles eine hannoversche Connection. Das Orchester kommt aus Hannover, die Liepes haben in Hannover studiert. Und das Rezept für dieses Konzeptalbum kommt auch von dem hannoverschen Violinprofessor Oliver Wille, der das Kusk im Kusk-Quartett spielt. Und ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal hatten wir hier in dieser Runde eine CD vom Kusk-Quartett,
die du
als mein
hast.
Highlight. Mhm. Und zwar haben die Schuberts Totenes Mädchen gespielt, wunderbar. Und dazu zwei flankierende Kompositionen von zeitgenössischen Komponisten. Dasselbe Rezept, was hier Niklas Liepe macht. Er macht nur das, was auch sein Professor macht. Und mein Plädoyer damals war, also das waren Kompositionen von Iris Terschiphorst und Marc-André. Und mein Plädoyer dazu war, das eine, die zeitgenössische Musik, erklärt das andere. Nämlich dieses scheinbar so beliebte Repertoirestück, was wir schon einmal zu oft vielleicht gehört haben. Man kapiert mehr durch die fremde Brille. Das war mein Argument. Und dazu gab es heftigen Widerspruch von euch. Und jetzt fühle ich mich, wo ich dasselbe Rezept bei dem jungen Geiger Liepert antreffe, dieses Hannöversche, doch irgendwie ertappt und erwischt. Denn es gibt schon gewaltige Qualitätsunterschiede. Auch bei den Komponisten, muss ich sagen. Und diese Mendelssohn-Variations von Florian Christel, die erklären überhaupt nichts. Also gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie, bin ganz auf bei dir, Susanne, dass niemand wird deswegen jetzt auf Mendelssohns Violinkonzert fliegen, wenn er diese Sequenzen auf löchrigem Minimal-Music-Teppich gehört hat da.
Das erinnert, ich glaube, es knüpft ein bisschen an das Konzept von ihm, seines letzten Albums, Tipping Points, 2024. Da wollte er auf den Klimawandel aufmerksam machen, mit Musik unter anderem von Rachel Porter und auch The New Four Seasons, auch so eine Sache mit Vivaldi, das ist gerade so sein Ding. Was mich gar nicht überzeugt, ist eben, das hattest du, Susanne, schon angesprochen, diese Intention, die da drin dahinter steckt, die man im Booklet-Text auch nachlesen kann. Also ich füge noch hinzu, er sagt, dass Musik völlig unpolitisch ist. Er wollte die emotionale Tiefe dieses Violinkonzerts zeigen, ohne es in sentimentale Romantik zu hüllen. Ja, also er tut genau das leider. Mhm. Und ich würde dem mal vehement widersprechen, dass Musik völlig unpolitisch ist, zumal er ja eben allein irgendwie so ein politisches Konzept draufgesetzt hat beim letzten Album. Also das passt irgendwie für mich hinten und vorne nicht. Und ich glaube schon, dass selbst diese Mendelssohn-Variations irgendwie ein Publikum finden und dass es auch Menschen gefallen wird. Mein Ding ist es nicht. Für mich ist es wie so eine Marzipantorte mit übermäßig viel Buttercreme.
Es ist, ich fürchte ich ehrlich gesagt, auch einfach sehr geschickt produziert für Klassikradio. Also ja, ne, das hat so einen Look und Feel, auch besonders die Händel-Bearbeitungen, die ja an sich, also sowas wie Lascha Kyupyanga, ist doch eigentlich schon Popmusik.
Ja.
Und dann da noch so
ein
so
draufsetzen.
Pop.
Ja.
Mein Klavierlehrer.
Was sagt ihr zu dem Mendelssohn-Violinkonzert? Wie spielt ihr das?
Ich fand es nicht besonders.
Ich auch nicht. Mhm. Ja. Schöne, saubere Doppelgriffpassagen. Gelernt ist gelernt. Ja, gut.
Ja, also genau, aber er versteht sein Handwerk. Aber wenn ich jetzt nur das Violinkonzert höre, dann bleibt es immer noch dabei. Ich glaube, es hätte es nicht gebraucht.
Ja, es ist sehr behäbig irgendwie letztlich. Mhm. Es fehlen so ein bisschen die Kanten. Also wenn man jetzt die Aufnahme zum Beispiel von Hilary Hahn hört, die viel mehr sozusagen auf der Kante spielt vielleicht als er.
Dieses Album, über das wir jetzt gerade zuletzt gesprochen haben, das ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung unserer Sendung noch nicht erschienen. Es erscheint erst Mitte Juni beim Label Sony. Ja, und das war dann jetzt diese Anspieldiskussionsrunde. Heute in diesen 6 aktuellen Album mit ganz schön vielen Komponistinnen, ohne dass wir uns wirklich dazu abgesprochen haben. Und eben 3 Meinungen dazu. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt die Angaben zu den Alben suchen, um eins davon ganz zu hören, Sie finden die Infos zu den CDs auf deutschlandfunk.de und da unter der Sendung Spielweisen. Und damit danke an euch beide, Eleonore Bühning und Elisabeth Hahn, fürs Argumentieren und Abwägen.
Vielen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht.
Und damit verabschiedet sich als Redakteurin und Moderatorin der Sendung Susanne Elkassar. Tschüss.